China kontrolliert heute fast den gesamten Batteriemarkt weltweit. Ohne China, da fährt praktisch kaum ein E-Auto. Und jetzt, liebes Publikum, da gibt es Hinweise, dass eine deutsche Erfindung genau dieses Problem gelöst hat. Eine Batterie, die mehr Energiedichte besitzt, viel schneller lädt, jahrzehntelang hält und nicht mehr brennt. Also sozusagen eine kleine Firma gegen eine Weltmacht. Liebes Publikum, wenn das stimmt, dann verändert das nicht nur die Technik, es verändert auch Macht. Aber ist diese Wunderbatterie wirklich real?
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Und damit herzlich willkommen zu Geladen, dein Batterie-Podcast zur Energiewende. Ja, wir freuen uns heute sehr, dass wir ihn hier wieder im Podcast haben zu diesem Thema, nämlich Dr. Joachim Sann. Hallo Joachim.
Hallo Daniel.
Ja, du bist leitender forschender Wissenschaftler bei der Justus-Liebig-Universität in Gießen.
Ja, Joachim, Daniel, liebes Publikum, ich war selten so aufgeregt vor einer Episode in diesem Podcast. Diese Donut-Story, die wird irgendwie immer spannender, immer abstruser. Für alle die das noch nicht mitbekommen haben. Weltweit gab es ja Anfang Januar 2026 diese Riesendiskussion über die erste Festkörperbatterie der Welt des finnischen Unternehmens Donut Lab. Und die haben auf der amerikanischen Consumer-Messe CES da diese Batterie vorgestellt und da haben die eine Energiedichte von 400 Wattstunden pro Kilogramm präsentiert, eine vollständige Aufladung von 0 auf 100% in 5 Minuten und vor allem eine Lebensdauer von 100.000 Zyklen. Liebes Publikum, eine Riesenzahl. Wir können uns das bisher nicht so richtig erklären, aber vielleicht gibt dieser Podcast ein bisschen Aufschluss darüber, wie das zu erklären ist. Also unfassbare Zahlen. Joachim, jetzt haben wir aus Internetquellen rausgefunden oder ausgewertet, dass hinter dieser Zellentwicklung tatsächlich keine finnische Firma steckt, sondern vielleicht mutmaßlich eine sehr kleine deutsche Firma. Ja, und diese Firma, die ist bisher nicht durch Zellentwicklung selber aufgefallen, sondern durch ein spezielles Siebdruckverfahren für Solarzellen, der Entwicklung einer eigenen Druckmaschine und besonders Nanopasten. Joachim, kannst du dir vorstellen, dass so eine Firma jetzt plötzlich einen komplett neuen Zugang zu Batteriezellen gefunden hat und damit einen einmaligen weltweiten Treffer gelandet hat?
Also die Vorstellung, dass sie das geschafft haben, ist immer noch ein bisschen schwer zu fassen. Aber, um ehrlich zu sein, das fällt mir erheblich leichter, sowas zu glauben, als dass Donut das alleine geschafft hat mit allem, was man über die wissen. Weil also zumindest mal ein sehr entscheidender Unterschied hier ist, das ist zwar eine relativ kleine Firma, die da angeblich dahinter steckt, aber die gibt es zumindest schon mal ein paar Tage und sie scheinen Erfahrung im Maschinenbau zu haben. Wir sind ja also quasi in so einer Kategorie German Hidden Champion unterwegs. Und die Story, dass jemand quasi über viele Jahre hinweg eine neue Produktionstechnologie weiterentwickelt, das ist schon was, was ich mir zumindest eher vorstellen kann, als dass da jemand innerhalb von 1,5 Jahren irgendwie aus der Luft eine komplett neue Zelltechnologie zieht. Und da wäre auch der entscheidende Punkt, dass eben eine neue Produktionstechnik plötzlich Ansätze möglich macht, die halt vorher noch keiner überhaupt ausprobieren konnte. Also das gibt schon Potenzial.
Ja, dann sprechen wir gleich mal über die Produktionstechnik. Da wird ja in Internetforen gemutmaßt, dass es da um Siebdruck geht. Die Firma ist auch tatsächlich ein Siebdruckspezialist, wie man das tatsächlich lesen kann. Was könnte denn dieses Druckverfahren jetzt mit der Zellherstellung zu tun haben? Holen uns da mal ganz vorne ab. Was wird denn da gedruckt?
Ja, das ist die spannende Frage, bei der man momentan eigentlich nur ein bisschen rumrätseln kann. Sie müssten es auf jeden Fall geschafft haben, dass quasi alle Komponenten der Zelle druckbar sind in sehr kleinen Strukturen. Das wäre sicherlich auch ein Kern der Weiterentwicklung, dass sie in der Lage sind, sehr definiert sehr kleine Strukturen, sehr dünne Schichten mit so einem Verfahren zu drucken. Und sie müssen es geschafft haben, alle Komponenten in Form von irgendeiner druckbaren Paste oder Tinte zu entwickeln. Also eine Anode, in irgendeiner Form ein Festelektrolyt-Komposit und eine spezielle Kathode und dann noch ein Stromableiter. Das dann alles halt sehr definiert drucken können. Das würde aber zumindest auch zu der Story, was diese Batterien alles ermöglichen sollen, passen, dass man eben da relativ beliebige Formen umsetzen kann. Ja, das müssten die quasi entwickelt haben.
Also online wird da diskutiert, dass sie das irgendwie ausdrucken. Sprechen wir da von einem neuen Zelldesign? Also wir sprechen in diesem Podcast ja über Rundzellen, über prismatische Zellen, über Coinzellen. Ist das jetzt sowas Ähnliches wie eine ganz flache Pouchzelle oder ist das quasi ein Papier, eine Folie irgendwie? Wie stelle ich mir das vor, die dann wiederum gestapelt in diesen Bipolar-Stack reinkommt, der ja schon online da Nordic Nano nachgesagt wurde?
Normalerweise, wenn man dann druckt, das sind halt klassischerweise, das ist der Vorteil ja eigentlich von der Technik, da kann man Roll-to-Roll auf irgendeine Trägerfolie drucken. Je nachdem, was man da druckt, könnte man das natürlich auch rollen, aber wenn man tatsächlich eine kompakte Feststoffzelle druckt, die am Ende keine Porosität mehr hat, dann ist das mit dem Rollen ein bisschen schwierig. Das spricht dafür, dass man eben am Ende solche Sheets hat, die man in irgendeiner Form stapelt. Es wäre theoretisch sogar denkbar, dass man mit einer geeigneten Drucktechnik vielleicht sogar so einen Multilayer-Stack druckt, aber da würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht von ausgehen, weil dann ist man schlagartig wieder in einer deutlich teureren Produktionstechnik unterwegs. Hier wäre schon der Charme, wenn man das wirklich mit Siebdruck hinbekäme und man könnte eine so eine Lage drucken, die dann nachträglich quasi stapeln. Ja, das könnte ich mir zumindest vorstellen, dass jemand sowas entwickelt hat.
Jetzt nehmen wir mal an, die hätten das geschafft, mit ihrer jahrelangen Erfahrung, das wirklich präzise zu drucken, auf wirklich kleinste Dinge. Was würde das denn für Lebensdauer, für Energiedichte, aber auch die Sicherheit von Batteriezellen bedeuten, aus deiner Sicht?
Das ist eine Frage, die schwer zu beantworten ist, tatsächlich, weil diese Drucktechnik natürlich eigentlich ein Stück weit andere Materialien erfordert, auch andere Materialien möglicherweise ermöglicht. Und man sich dann genau angucken müsste, was diese Materialien für Eigenschaften haben. Man wäre dann zumindest wahrscheinlich sogar in fast allen Komponenten aus dem raus, was man klassischerweise so in Zellen verwendet. Die Stromableiter werden vermutlich ähnlich sein. Aber was man da an Anoden, an Kathodenmaterialien verwendet oder insbesondere an Elektrolyt, das ist halt eine gute Frage. Es sollten wahrscheinlich eher weniger reaktive Materialien sein. Das würde auch in das Bild passen, dass möglicherweise diese Zellen selbst oder diese Zellchemie selbst eine eher geringere Zellspannung hat, weswegen man ja dann, da kommen wir ja auch noch drauf, so einen bipolaren Aufbau möglicherweise braucht, um überhaupt auf diese höheren Spannungen zu kommen. Aber ansonsten ist die Zellchemie wirklich dann immer noch die spannende Frage und auch die ungeklärte Frage.
Ja, Joachim, du bist jetzt zwar kein Produktionstechnik-Experte, aber du kannst es natürlich trotzdem so aus der Batterieforschung ganz gut einschätzen. Für wie skalierbar hältst du denn sowas? Weil ich stelle mir vor, wir haben auf der einen Seite so klassisch diese riesigen Gigafactories mit diesen hunderten Meter langen Produktionsstrecken, die es so gibt. Und wir wissen alle, das ist unglaublich energieintensiv, was da passiert. Wenn man jetzt so ein Druckverfahren hat, das hört sich ehrlich gesagt mal so rein aus Laiensicht erstmal so an, als ob man da sehr viel Energie sparen könnte, als ob man aber auch sehr viel Zeit und sehr viel Ressourcen und auch Platz sparen könnte, oder? Was denkst du?
Also wenn das tatsächlich so ein Druckverfahren ist, dann ist Skalierbarkeit eigentlich überhaupt gar kein Problem, weil das ist ja dann fast wie Zeitung drucken, also wahrscheinlich nicht so einfach wie Zeitung drucken, deswegen werden sie wahrscheinlich, wenn es sowas gibt, da speziell so eine Maschine entwickelt haben müssen. Aber Drucktechnik, Roll-to-Roll, das ist natürlich skalierbar. Das ist dann auch nicht besonders teuer. Die spannende Frage, wenn man über sowas nachdenkt, ist es tatsächlich komplett lösungsmittelfrei oder brauchen solche Tinten oder Pasten auch noch einen kleinen Anteil Lösungsmittel? Bin ich, wie gesagt, kein Experte für. Beides ist aus meiner Sicht vorstellbar. In jedem Fall sind es nicht diese großen Mengen an Lösungsmittel, die man in anderen Zellen braucht. Und momentan würde ich nach dem, was man so gelesen hat, davon ausgehen, dass es tendenziell sogar eher komplett lösemittelfrei ist. Also, dass man es quasi druckt und dann ist das im Wesentlichen fertig.
Jetzt kommt Werbung.
Daniel, in diesem Podcast sprechen wir ja oft darüber, wie man als E-Auto-Besitzer auch das Stromnetz stabilisieren kann und dabei sogar noch Geld verdienen kann. Ich kann das hier nicht oft genug sagen im Podcast. Das Entladen der E-Auto-Batterie ins Stromnetz, das wird noch der entscheidende Schritt unserer Energiewende. So, und jetzt ist der Energieversorger O-Strom hier einen entscheidenden Schritt vorangegangen.
O-Strom hat neben seinem dynamischen Tarif jetzt ein sogenanntes virtuelles Kraftwerk namens NeoGrid AI entwickelt. Damit kann sich praktisch jeder E-Auto-Besitzer ab sofort smart verbinden. Mit der Teilnahme, da stellst du die Flexibilität deiner E-Auto-Batterie dem Stromnetz zur Verfügung. Das funktioniert quasi wie bidirektionales Laden, nur dass du nicht physisch entlädst. Stattdessen stellt O-Strom dem Netz die Strommenge virtuell zur Verfügung, die zuvor für deinen Ladevorgang geblockt wurde. Dabei achtet O-Strom natürlich jederzeit darauf, dass du am nächsten Morgen dann deinen gewünschten Ladestand hast.
Ja, und technisch funktioniert das Ganze ganz hervorragend. Aber naja, Daniel, du kannst dir vorstellen, jeder fragt sich natürlich, wie viel Geld mein E-Auto am Ende genau erwirtschaftet. Und das Gute hier ist, O-Strom geht hier den Weg der kompletten Transparenz. Anders als vielleicht andere Anbieter. O-Strom liefert nämlich den Strom ohne hohe Gewinnaufschläge mit monatlicher Kündigung und rechnet wirklich jede einzelne Kilowattstunde beim Laden ganz transparent zum jeweiligen Börsenstrompreis ab. Also keine Abo-Fallen, keine versteckten Aufschläge, du zahlst tatsächlich nur diese 6 Euro Verwaltungsgebühr im Monat und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Also perfekt für all diejenigen da draußen, die das Ganze mal selbst durchrechnen wollen.
Ja, liebe Hörer, wenn ihr zu Profiteuren der Energiewende werden wollt, könnt ihr mit O-Strom das Netz unterstützen und dabei eure Ladekosten senken. Und wenn ihr noch kein E-Auto habt, naja, dann fangt doch erstmal mit dem normalen dynamischen Stromtarif an. Mit dem Bonuscode GeladenPod bekommst du jetzt einen Bonus von bis zu 300 Euro im ersten Jahr, den du dann auf deine Stromrechnung anwenden oder im O-Strom-Store ausgeben kannst. Also wechselt jetzt zu O-Strom, den Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
Das hört sich ja super, super spannend an. Ich wette, unsere Hörer, die denken jetzt bei gedruckten Batterien an eine Podcast-Episode von vor 3 Jahren, glaube ich, mit Blackstone Technology, damals mit Holger Gritzka. Die haben damals vorgegeben, dass sie eben Batterien 3D drucken können. Da hören wir aber eigentlich auch hinter den Kulissen, dass dieses Startup eben nicht aus technologischen Gründen irgendwie gefloppt ist, sondern tatsächlich irgendwie aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Und Joachim, gibt es da irgendeine Verbindung zwischen Blackstone Technologies, dieser 3D-Druck von Batterien von damals und jetzt vielleicht Nordic Nano? Das jedenfalls konnte man in diesen Foren schon lesen.
Also ich habe mir das auch angeschaut, weil die, wenn man die Stichworte hört, ist die Verbindung, die erscheint erstmal offensichtlich. Ich konnte keine direkte Verbindung finden, außer dass es eine ähnliche Idee zu sein scheint und dass es ein paar Unterschiede gibt. Tatsächlich, wenn man sich Blackstone anschaut, da war eigentlich nicht erst ein Technologieträger da, und die haben sich eine Finanzierung besorgt, sondern das war eigentlich eher finanzierungsgetrieben. Und dann mussten sie die Technologie zum Laufen bringen und die hat nicht so gut funktioniert, wie die sich das gedacht haben. Und dann ist ihnen das Geld ausgegangen. Also so liest man das, beziehungsweise das kann man dann sehen, wie man will. Das Geld ist ihnen ausgegangen, weil ihre Technologie halt noch nicht funktioniert hat. Aber auch da, wenn man sich die Summen anguckt, die da in Blackstone reingeflossen sind, im Vergleich zu dem, was man so in Batterietechnologien steckt, sind das eigentlich winzige Summen. Also vielleicht hätte man auf Blackstone auch einfach nur ein bisschen mehr Geld draufwerfen müssen und dann hätte das Konzept vielleicht auch funktioniert. Das will ich nicht ausschließen. Von der Technologie ein Unterschied scheint zu sein, dieses 3D-Drucken, weil die 3D-Drucken, das ist das, was ich vorhin meinte, dass man quasi so einen kompletten Stack auch aufbauen kann. Siebdruck ist jetzt eigentlich schon mal noch eine andere Technologie, die wäre potenziell noch günstiger, noch skalierbarer, weil man halt quasi diesen 3D-Stack nicht aufbauen muss, sondern quasi wirklich in die Fläche drucken kann. Das ist potenziell eigentlich noch spannender. Und der Einstieg in dieses ganze Thema ist halt ein anderer, weil jemand tatsächlich aus der Produktionstechnologie kommt, aus dem Know-how und sagen kann, ich habe 20 Jahre Erfahrung oder 15 Jahre, das kann man nicht so genau, also ich konnte es nicht genau rausfinden, aber mehr als 10 Jahre Erfahrung mit dieser Drucktechnik, immer wieder diese Maschinen weiterentwickelt, auch für andere Anwendungen, Stichwort da Solarzellen, wo sie teilweise Produkte haben und solche Solarheizungen, alles quasi Siebdruck produzierte Erzeugnisse, soweit man das nachvollziehen kann, und jetzt quasi einen Schritt weiter gehen und auch deutlich langsamer gehen. Also wenn man sich diese Dokumente anguckt, die man da im Internet findet, die gehen ja zurück bis ins Jahr 2021, wo angeblich solche Dinge schon erzeugt wurden. Also das ist jetzt 5 Jahre. Das fällt also für diejenigen, die das machen, wenn sie es denn tatsächlich getan haben, nicht einfach so vom Himmel, sondern es hat viele Jahre Anlauf. Das ist für mich schon eine andere Story, als es Blackstone war, die sich deutlich organischer anfühlt.
Ja, spannend. Ihr habt vorhin schon beide den Begriff Bipolarbatterien aufgeworfen. Der war auch schon die ganze Zeit von Anfang an eigentlich gerade mit der Firma Nordic Nano verknüpft und in der öffentlichen Diskussion in den Internetforen. Joachim, hol uns da nochmal ab. Bipolarbatterie, was ist das genau? Wie ist denn das aufgebaut? Und was unterscheidet jetzt da die Elektroden in einer Bipolarbatterie von so diesen konventionellen Lithium-Ionen-Batterien, die wir alle kennen?
Fangen wir mal mit der konventionellen Lithium-Ionen-Batterie an. Da hat man normalerweise eine Stromableiterfolie. Und zwar hat man für die Anode und für die Kathode unterschiedliche Stromableiterfolien, üblicherweise Aluminium und Kupfer, weil die auch unterschiedliche chemische Kompatibilitäten haben müssen. Also Kupfer funktioniert auf der Anodenseite nicht und Aluminium funktioniert auf der Kathodenseite nicht. Und dann beschichtet man normalerweise das Aluminium beidseitig und man beschichtet das Kupfer beidseitig und macht dann quasi immer abwechselnd Anode, Kathode, Kathode, Anode, Anode, Kathode. Und zwischendurch hat man immer wieder diese Kupferstromableiter. Das heißt, man hat lauter einzelne Zellen, Einzelschichtzellen und führt jeweils den Strom zum Rand raus. Damit ist dieser Stromableiter tatsächlich auch so eine Engstelle, weil am Ende muss der komplette Strom aus dem Stromableiter halt quasi durch so einen 10 Mikrometer hohen Stromableiter kommen, der halt so breit ist, wie halt die Zelle am Ende, die man aufgerollt hat, lang war. Bei einem Bipolar-Stack würde man auf so einen Stromableiter auf die eine Seite eine Kathode und auf die andere Seite eine Anode bringen. Das kann man sich so vorstellen, als würde man quasi einzelne Batterien nehmen und die einfach so Mignon-Zellen einfach in Reihe schalten. Also immer Plus an Minus und erhöht halt die Spannung. Dieses Konzept gibt es schon lange, da forschen auch andere dran. Für flüssige Zellen ist das extrem schwierig. Der erste Grund ist, dass man eben diese kompatiblen Stromableiter gar nicht so trivial findet, die halt sowohl gegen eine Kathode als auch gegen eine Anode stabil sind. Und des Weiteren ist es wohl sehr schwierig, diese Bipolar-Stacks am Rand so abzudichten, dass quasi die Elektrolyträume nicht miteinander kommunizieren. Denn solange die ganze Zelle das gleiche Potenzial hat, ist das alles nicht so schlimm. Aber sobald man quasi unterschiedliche Potenziale bekommt und hat dann irgendwie da so mehrere Stacks übereinander, dann darf eigentlich der Elektrolyt nicht verbunden sein. Und so dicht kann man eigentlich eine Zelle nicht bauen. Das ist bei Feststoffzellen im Prinzip ein gelöstes Problem, weil der Feststoff eben nicht einfach woanders hinfließen kann. Der bleibt idealerweise da, wo man ihn abgeschieden hat. Deswegen ist für Feststoffzellen das schon ein natürlicheres Konzept. Dann hat man immer noch durchaus das Inkompatibilitätsproblem mit den Stromableitern. Und da ist jetzt halt die Frage, haben die eine Zellchemie gefunden, die einfach in einem kleineren Spannungsfenster arbeitet, so dass es ein Stromableitermaterial gibt, was sowohl für ihre Anode als auch für ihre Kathode chemisch kompatibel ist. Und wenn man das dann aufbaut, dann kann man diese Trennstromableiter quasi zwischen Kathode und Anode, gerade wenn man es druckt, die können ultra dünn sein. Also wenn die nicht mal mehr dazu gebraucht werden, dass man da die als Trägerfolie benutzt, sondern man bringt quasi auf eine Kathode einen dünnen Stromableiter auf und dann wieder eine Anode. Dann dieser Stromableiter, der hat dann quasi eigentlich so eine Art gegenteilige Funktion zu einem Elektrolyten. Der muss die Ionenleitfähigkeit trennen und muss elektronische Leitfähigkeit ermöglichen. Mehr muss der nicht tun. Der kann theoretisch ein paar Nanometer dick sein, wenn man das fertigungstechnisch hinbekommt. Also man spart unglaublich viel Material an diesem Stromableiter, weil der Strom halt nicht mehr entlang dieser dünnen Schicht fließt, sondern durch die dünne Schicht durch. Man hat plötzlich also einen Stromableiter, der hat den Querschnitt der kompletten Zelle und der kann so dünn sein, wie er halt sein muss, dass diese Elektroden voneinander getrennt sind. Alleine dieses Konzept würde dann, wenn man so einen Multistack baut, halt schon einiges an Gewichtsersparnis versprechen und man kommt halt zu höheren Zellspannungen. Man kann also rein theoretisch mit niedrigeren Zellspannungen arbeiten, die sich am Ende dann aufaddieren. Die Konzepte, die man sonst so kennt, die vorgestellt werden, da werden meistens mehrere Zellen noch mit klassischen Spannungen kombiniert, irgendwas so Größenordnung 3-4 Volt und am Ende hat man so einen Stack, der liegt dann so in der Größenordnung 20 Volt oder so, weil da halt 5-6 Zellen drin sind. Das wäre hier ein anderer Ansatz. Aber es könnte zum Beispiel alleine sowas sein, dass man eben einfach zwei Zellen so miteinander kombiniert, um eben auf diese 4 Volt zu kommen.
Du sagst gerade, das wird diskutiert, das hört sich so ein bisschen so an, Bipolarbatterien gibt es eigentlich noch gar nicht kommerziell zu kaufen, oder?
Da bin ich nicht so richtig im Thema drin. Das, was ich gefunden habe, ist, dass es tatsächlich wohl bei Nickel-Metall-Hydrid von Toyota mal so eine Zelle gegeben hat. Die müssen wohl mal so eine 20 Volt Nickel-Metall-Hydrid-Bipolar-Zelle gehabt haben. Man braucht quasi Systeme, die relativ niedrige Zellspannungen haben, damit die Kathode nicht so oxidativ ist und die Anode nicht so reduktiv und man eine kompatible Chemie hat, damit man überhaupt mit einem gemeinsamen Stromableiter arbeiten kann. Das braucht es wohl. Da gibt es schon Konzepte, aber jetzt, wenn man zu Lithium-Ionen geht, ich weiß, dass Fraunhofer an sowas arbeitet, aber auf Feststoff, ansonsten wüsste ich nicht, dass man sowas kommerziell bekommen kann, weil es eben auch wirklich Inkompatibilitätsgründe gibt.
Ja, verstanden auf jeden Fall. Das gibt's in der Lithium-Ionen-Welt dann offenbar im Moment noch fast gar nicht. Joachim, jetzt denke ich natürlich sofort bei diesem Aufbau, den du gerade von Bipolarzellen gesprochen hast, an die Zellchemie. Kommen wir aber gleich drauf zu sprechen. Wie sieht's denn aus mit Innenwiderstand, mit Zellbalancing zum Beispiel und dann eben der Kühlung von diesen einzelnen Lagen? Wird das nicht tierisch heiß dann da bei Betrieb?
Beim Innenwiderstand gibt es einen großen Vorteil, und das ist, dass im Prinzip der Beitrag des Stromableiters zwischen den einzelnen Zellen verschwindet. Weil wenn ich tatsächlich jetzt mir die Querschnittsflächen vergleiche, ich gehe quasi von der Querschnittsfläche, die Länge der Zelle mal 10 Mikrometer ist, auf Länge der Zelle mal 10 Zentimeter. Also ich habe eine riesige Querschnittsvergrößerung von diesem Stromableiter zwischen den beiden Zellen und der Beitrag verschwindet annähernd komplett. Das heißt, zwischen den Zellen bleibt eigentlich der Widerstand der Zellchemie selbst übrig. Die Kühlungsherausforderung, die ist da, das kann ich mir gut vorstellen, aber dann müsste man halt gucken, wie groß ist der Innenwiderstand der Zellchemie, die man halt nicht kennt. Da hängt es dann halt so ein bisschen dran. Wie das mit der Gesamtkühlung der Zelle aussieht, ist eine gute Frage. Ich meine, wenn man sich anschaut, wie andere Lithium-Ionen-Zellen zum Beispiel zurzeit gekühlt werden, die werden auch relativ indirekt gekühlt über relativ große Entfernungen, so eine Blade-Batterie, die nur oben oder unten oder ja, eine Kühlung hat. Da sind die Teile der Zelle teilweise auch 5 Zentimeter weit weg von der Kühlung. Und da ist dann halt auch die wichtige Frage, wie gut ist die Zellchemie, die da drin steckt, die man halt nicht kennt, beim Thema Wärmeleitfähigkeit. Weil wenn das irgendwie eine kohlenstoffbasierte Zellchemie ist oder mindestens mal Kohlenstoffgerüst drin hat, kann das auch sein, dass diese Zelle selbst eine relativ gute Wärmeleitfähigkeit hat und Wärme gut nach außen abführen kann. Dazu müsste man sie halt kennen.
Ja, aber dann lass uns da gerne mal ein bisschen weiter spekulieren. Also, liebes Publikum, Lithium soll schon mal nicht drin sein. Joachim, was könnte dann ansonsten für solche Energiedichten sorgen?
Das ist eine sehr gute Frage, die mich wirklich gechallenged hat. Ich habe zumindest Ideen, sagen wir es mal so. Ich bin da mehr so nach dem Prinzipverfahren, erstmal alles ausschließen, wovon man relativ sicher sagen kann, dass es das nicht ist, und dann mal gucken, was es übrig bleibt, weil irgendwas davon müsste es dann ja sein. Ein ziemlich guter Ausschluss ist, es muss irgendwie was Druckbares sein. Es soll kein Lithium drin sein. Wir können eventuell mit einer kleineren Spannung arbeiten, weil wir so ein Bipolar-Stack haben. Das heißt, es muss auch nicht irgendwie so ein 4-Volt-System sein. Es sollte wahrscheinlich kein 4-Volt-System sein auf Chemieebene. Wir haben außerdem ein bisschen exotische Zellspannung, wenn man sich da die veröffentlichten Ladekurven anschaut, die auch nicht konsistent sind. Also die so aussehen, als ob sie auch möglicherweise mit unterschiedlichen Zellchemien erzeugt worden sind. Also es könnte sein, dass man da quasi so eine Art interne Entwicklung in diesen geleakten Dokumenten sieht, wie diese Zellkurven sich entwickeln. Also das, worauf man am Ende kommen könnte, ist auf jeden Fall irgendwas Kohlenstoffbasiertes, ein Kohlenstoffträgergerüst, eine Anode, die möglicherweise natriumbasiert ist. Das könnte sowas sein wie vielleicht Natriummetall. Da glaube ich eigentlich nicht dran, weil das würde zu den Sicherheitsversprechen nicht passen. Vielleicht tatsächlich eine Kohlenstoffelektrode oder Natriumtitanat. Das scheint auch ein Anodenmaterial zu sein. Und bei dem Titanat, da sind wir wieder bei anderen Partnern in diesem ganzen Gerüst, die möglicherweise solche Titanatfilme liefern können. Der Elektrolyt müsste dann auch irgendwas Druckbares sein. Da gibt es zumindest Berichte über solche Polymer-Leitsalz-Keramik-Hybrid-Elektrolyte. Da wird durchaus Forschung reingesteckt in dieses Thema, mit dem Ziel, dass das Polymer quasi das Ganze stabilisiert. Was der Festelektrolyt-Keramik da drin macht, ist noch so ein bisschen unklar. Hoher Leitsatzanteil, das würde dann diese Gerüchte Natriumsalz quasi abdecken, die man da gehört hat. Da gibt es verschiedene Kombinationen, da werden durchaus Leitfähigkeiten in der Größenordnung bis zu 10 hoch minus 3 Siemens pro Zentimeter berichtet. Die Temperaturen passen da noch nicht so 100%, also mir ist dann noch unklar, wie das bei minus 30 Grad gut funktioniert, aber sowas in der Art würde ich jetzt mal annehmen. Ansonsten wüsste ich nicht, wie man es druckt. Und die Kathode, das ist das, was mich am meisten gechallenged hat, was es da überhaupt für Möglichkeiten gäbe. Und also eine Idee wäre tatsächlich eine Kathode, die auf organischen Molekülen basiert, solchen Chinonen. Da gibt es in den letzten Jahren ein paar Berichte drüber, die ich bisher überhaupt noch nicht wahrgenommen hatte. Also das ist jetzt auch, bin ich erst hier, als ich hiernach recherchiert habe, überhaupt drüber gestolpert, die durchaus Kapazitäten in der Größenordnung 100 bis einige 100 Milliamperestunden Programm teilweise bieten, die in flüssigen Systemen gar nicht funktionieren, weil sie sich da in den flüssigen Elektrolyten lösen, aber in einem Feststoff möglicherweise. Da gibt es Untersuchungen zu, dass man versucht, diese Chinone in irgendwelche Kohlenstoffgerüste, poröse Kohlenstoffgerüste oder solche Graphenstrukturen reinzubekommen, was wieder so ein bisschen Kern-Know-how dieser Produktionsfirma ist, weil solche Materialien haben sie in der Vergangenheit produziert, wenn auch nicht mit irgendwelchen Chinonen funktionalisiert, aber sowas wäre zumindest vorstellbar. Und die Batteriespannungen wären so in der Größenordnung, dass wenn man die Spannung zweimal nimmt, dann kommt man ungefähr bei dem raus, was die publiziert haben.
Wahnsinn. Also ich habe gerade ganz, ganz gespannt zugehört. Für alle da draußen, die jetzt tatsächlich nicht Chemie im Hauptfach gewählt haben, das nicht studiert haben. Joachim, was wir uns ja eigentlich alle fragen, du hast das im ersten Podcast ein bisschen ausgeschlossen, dass das irgendwie so funktionieren kann. Nach dieser Recherche, nach diesen Informationen auf Reddit, wird das immer wahrscheinlicher? Kannst du dir irgendwie vorstellen, dass das eben unter Umständen doch in die Richtung geht, was Donut da angekündigt hat?
Also ausschließen will ich es nicht. Die Zahlen, die sind immer noch nicht so richtig, die sind nicht vertrauenswürdig. Das kann man eigentlich klar so sagen. Aber, also wenn ich jetzt mal das Gute in der Menschheit annehme, dann könnte es durchaus sein, dass da jemand wirklich eine tolle Anlagentechnologie hat und ansonsten eher einen alchemistischen Ansatz verfolgt und quasi Dinge ausprobiert, die mit seiner Produktionstechnik tatsächlich dann funktionieren. Und er weiß möglicherweise selber gar nicht so richtig, warum. Also das ist auch, wenn man sich diese Berichte anschaut, man hat das Gefühl, da sind irgendwelche Ströme, bei denen Zellen getestet werden, einfach zufällig gewählt. Die hat sich jemand mal so ausgedacht und war dann überrascht, dass es so gut funktioniert. Ist immer noch schwer vorstellbar, aber ich würde es jetzt auch nicht ausschließen wollen. Also dafür ist irgendwie zu viel um diese ganze Geschichte jetzt mittlerweile drumrum. Es könnte passen.
Also ich darf nochmal zusammenfassen, diese Reddit-Leaks, diese Reddit-Diskussionen da im Internet, die schließen mittlerweile mehr oder weniger da auch die Superkondensator-Lösungen aus. Dieses Unternehmen hat tatsächlich auch mal kommuniziert, dass sie eben nicht mit diesen Carbon Nanotubes, diesen Kohlenstoffröhrchen in 3D sozusagen arbeitet. Insofern kannst du nochmal zusammenfassen in ganz kurz, was deine wahrscheinlich im Moment präferierte Lösung für die Chemie sein könnte. Kannst du es nochmal ganz kurz zusammenfassen?
Also ich würde momentan vermuten, irgendeine natriumbasierte Anode, Kohlenstoff oder Titanat basiert, mit einem Polymer, Keramik, Hybrid-Elektrolyten und einer wahrscheinlich Chinon-basierten Kathode, die auf auch ein Kohlenstoffträgergerüst, poröses Trägergerüst irgendwie aufgetragen ist. Das könnte dann tatsächlich auch einen Teil dieser Ladekurven erklären, wobei ich diese Zellchemie nicht wirklich, also ich kenne sie eigentlich kaum, ich habe nur drüber gelesen, aber die scheinen auch so pseudokapazitive Eigenschaften zu haben, diese Chinone. Die haben also nicht so ganz typische Ladekurven. Das könnte schon das sein, was man da sieht. Ansonsten die Ladekurven, die machen mir schon auch noch Bauchschmerzen, weil die sehen einfach aus wie Superkondensatoren. Aber vielleicht verhalten sich diese Chinone tatsächlich so.
Ja, Joachim, herzlichen Dank für deine tolle Analyse und dass du dich da so durchgewühlt hast durch diese ganzen Infos, die man da gefunden hat. Liebes Publikum, jetzt seid ihr dran. Schreibt mal unten in die Kommentare, was haltet ihr davon, von dieser grandiosen Nachricht und auch von Joachims Analyse. Was denkt ihr darüber? Ansonsten, wir bleiben natürlich für euch am Ball und werden da weiter buddeln und graben und versuchen, da alles Mögliche rauszubekommen. Und ihr hört und seht uns wieder am nächsten Sonntag. Macht's gut bis dahin. Tschüss.
Und die Kommentare, die finde ich eigentlich wirklich besonders spannend, weil da draußen gibt es bestimmt Experten über Bipolarbatterien, vielleicht über Chinone, über diese ganzen Einzelkomponenten. Sag mal was dazu. Das fände ich sehr spannend.
Wie immer freue ich mich, dass du zugehört hast. Wenn du uns noch weiter unterstützen willst, dann bewerte den Geladen-Podcast doch gerne in deiner Podcast-App. Das ist immer ganz wertvoll für uns. In Spotify und Apple, da gibt es dazu diese 5-Sterne-Funktion. Ein bisschen versteckt, aber die findest du bestimmt. Da kannst du auch gerne reinschreiben, was wir vielleicht in Zukunft noch besser machen können. Abonnier gerne diesen Kanal und empfiehl uns auch bei deinen Freunden und Bekannten weiter. Bedanken wollen Daniel und ich uns wie immer bei allen Gesprächsgästen, speziell bei unseren Partnerinstituten, die das hier überhaupt möglich machen. Und natürlich bei all denen, die uns auch hinter den Kulissen sonst noch helfen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.